Ja, liebe Frau Kaden, meine Damen und Herren, nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, muss ich noch eine Vorbemerkung machen. Nachdem sozusagen meine Person hier in den Vordergrund gerückt wurde, muss ich sagen, auf welchen Schultern ich stehe. Es gibt niemanden, der nicht auf anderer Leute Schultern steht. Ich bin in Schwäbisch Hall aufgewachsen und hatte dort einen Lateinlehrer, der hieß Gerhard Storz. Gerhard Storz war einer der drei Autoren eines Buches, das im Jahr 1946 ein ziemlich wichtiges und viel diskutiertes Buch war. Es nannte sich das Wörterbuch des Unmenschen. Und die drei Autoren waren Dolf Sternberger, Heidelberg, Wilhelm Süßkind, der Vater von Patrick Süßkind und nebenbei auch Martin Süßkind von der Süddeutschen, der vor kurzem gestorben ist. Und Gerhard Storz war der dritte dieser Autoren. Und ich kam damals vom Krieg zurück, nach beinahe 2 Jahren Kommiszeit, und saß wieder in der Schulbank. Eine sehr, nicht für jede Generation zugängliche Erfahrung. Und da hat uns Gerhard Storz von diesem Buch und seiner Arbeit an diesem Buch erzählt. Und das hat mich fasziniert, wie er den Nationalsozialismus anhand der Sprache Einsatz ausrichten oder ausmerzen und so fort, wie er uns das erklärt hat. Und er hat für mich die Sensibilität für Sprache und für das Verhältnis zwischen Sprache und Politik geschaffen. Und ich bin ihm bis zum heutigen Tage dafür dankbar, obwohl er parteipolitisch später auf einer ganz anderen Seite war, habe ich meinen großen Respekt vor ihm nie verheimlicht. Meine Damen und Herren, Politik vollzieht sich in Sprache. Sie wird vermittelt durch Sprache, sofern nicht Bilder die Sprache verdrängen, was nebenbei Thema einer ganz neuen Tagung wäre, wie gelegentlich Bilder die Sprache verdrängen können. Aber all das bestreitet niemand. Heute geht es mir darum zu zeigen, dass Sprache Politik ist. Nicht alle Politik ist Sprache, aber Sprache ist Politik, ob gewollt oder ungewollt. Noch nie gab es dafür einen so durchschlagenden Beweis wie die Formel, ja, den Schlachtruf des jüngeren Bush vom War on Terrorism. Später leicht verändert in War on Terror. Was dieser Slogan an Unheil angerichtet hat, war Barack Obama klar, als er ihn für die amerikanische Administration schlicht verboten hat. Dafür allein gebührt ihm der Friedensnobelpreis. Und damit widerspreche ich denen, die behaupten, der Mann habe bisher nur geredet, aber noch nichts getan. Das, was er gesagt hat, war Politik. Das war nicht die Interpretation von Politik, sondern es war Politik. Was in diesem Slogan an Unheil angelegt war, jedenfalls ein Teil davon, war Gegenstand eines Vortrags, den ich selbst am 26. September 2001, also 2 Wochen nach dem Fall der Türme des Welthandelszentrums im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu halten hatte, und zwar genau wie heute zum Thema Sprache und Politik. Ich erwähne dies nicht überwiegend aus Eitelkeit, obwohl man natürlich die Eitelkeit anderer immer leichter erkennt als die eigene. Aber gelänge es immer nur nachträglich festzustellen, wie und warum mit welcher Sprache welche Politik gemacht wurde. Es wäre ein Thema für Historiker. Mir geht es um Politik. Also darum, dass wir rechtzeitig merken, welche Politik mit Sprache gemacht wird, und zwar unabhängig davon, ob diese Politik gewollt wird oder ob sie ungewollt, aber doch notwendig sich aus der Sprache ergeben muss. Der einzige Zuhörer, der damals vom Willy-Brandt-Haus aufgeschreckt und aufgewühlt nach Hause fuhr und sich bis heute daran erinnert und auch darüber geschrieben hat, war Uwe Pörksen, Germanist und Sprachkritiker an der Universität Freiburg und Autor eines berühmten Büchleins über die Plastikwörter. Also ein Wissenschaftler, der immer wieder und mit erstaunlichen Ergebnissen über Sprache und Politik nachgedacht hat. Nur er nahm, was ich aus diesen 3 Wörtern politisch geschlossen hatte, wirklich ernst. Denn es war und es ist keineswegs üblich, die Sprache der Politik als Politik zu verstehen. Zu den Ausnahmen gehörte übrigens Gerhard Schröder. Er hat vom Krieg gegen den Terror nur einmal andeutungsweise gesprochen und dann nie wieder. Was war schon im September 2001 erkennbar? Erstens, dass Bush mit seinem Slogan die Terroristen gewaltig aufgewertet hatte. Aus Verbrechern, und der 11. September war ein grandioses Verbrechen, wurden plötzlich Krieger, ja Kriegführende. Und genau das hatte Bin Laden gewollt. Plötzlich war er auf Augenhöhe mit dem Präsidenten der ersten Weltmacht und nebenbei wurden seine Videos ernster genommen als die Reden des amerikanischen Präsidenten. Zum Zweiten wurde aus der Verbrecherjagd auch insofern ein Krieg, als nun nicht mehr die Justiz, sondern das Pentagon, also das Verteidigungsministerium, zuständig wurde, das dann seine Kriege plante. Aber wie sollte man denn Krieg führen gegen eine Bande, die überall zuschlagen konnte, aber nirgends zu fassen war? Bin Laden hatte ja keinen Staat, kein Territorium, das man erobern oder doch wenigstens bombardieren konnte. Deshalb war damals schon abzusehen, dazu gehörte keine Kunst, dass dieser Krieg sehr lange dauern würde und im Grunde nicht zu gewinnen war. Und abzusehen war auch, dass der War on Terrorism die islamistischen Fundamentalisten zusammenschweißen und stärken musste, denn sie konnten ihn, und das haben sie dann auch getan, als Kreuzzug gegen den Islam verdammen, wobei Bush ihnen gerne noch geholfen hätte. Er benutzte einmal das Wort Crusade, aber seine Berater fanden dies dann doch nicht hilfreich. Es war damals auch klar, dass mit dem War on Terrorism die Schwelle zum wirklichen Krieg abgehobelt wurde. Das zeigte sich dann, als Bush seine Divisionen im Irak einrücken ließ. Viele Amerikaner, vielleicht wohl die meisten, begriffen gar nicht, dass hier völkerrechtlich ein Angriffskrieg stattfand. Sie waren ja längst at war, im Krieg, wie ihnen ihr Präsident alle paar Tage versicherte. Und da kam es dann auf etwas mehr oder weniger Krieg gar nicht an. Auch nicht darauf übrigens, ob nun Saddam Hussein wirklich mit Bin Laden unter einer Decke steckte oder ob die beiden gegeneinander Spinnefeind waren. Erst 2003 zeigte sich dann auch, wer Verbrecherjagd als Krieg führt, der muss dann einen wirklichen Krieg auch als Verbrecherjagd inszenieren. Mit Kopfgeld, Fahndungsliste, Kopfgeld, Prozess und Galgen. Ob dies politisch klug war, ist wieder eine andere Frage. Aber es blieb ja gar nichts anderes übrig. Und wo der Krieg als Verbrecherjagd geführt wird, gilt das Völkerrecht nicht mehr. Und so kam es zu Abu Ghraib und Guantanamo. Alles war im War on Terrorism bereits angelegt. Dass es heute auf dieser Erde viel mehr islamistischen Terror gibt als 2001, kann wohl niemand bestreiten. Das Selbstmordattentat war ursprünglich eine Besonderheit des palästinensischen Widerstands gegen eine moderne, turmhoch überlegene, unschlagbare israelische Armee. Inzwischen ist der Selbstmordattentäter zur alltäglichen Erscheinung geworden. In Afghanistan, in Pakistan, im Irak, in der Türkei, ansatzweise schon in Europa. Damit Menschen, die sterben wollen, durch nichts abschrecken kann, fürchten sich auch die Europäer heute davor. Ihre Innenminister wissen, dass man Selbstmordattentate nur verhindern kann, wenn man herausbringt, wer sie vielleicht einmal verüben könnte. Und das kollidiert dann notwendig mit einem Grundsatz unserer Verfassungen, dass man nämlich nur Taten, nicht Gesinnungen verfolgen darf. All das ist eine Folge des War on Terrorism. Sogar unsere deutsche Diskussion, ob die Bundeswehr in Afghanistan Krieg führe oder nicht, ist ein Nachhall von Bushs fataler Entscheidung. Wenn es einem Selbstmordattentäter gelingt, deutsche Soldaten mit in den Tod zu reißen, ist dies Krieg? Und wenn eine Selbstmordattentäterin in Leipzig oder Köln Frauen oder Kinder mitnimmt in den Tod, ist das dann keiner? Der War on Terrorism war auch insofern Politik, als Bush damit seine Position im Innern stärken wollte. Wer wollte schon dem entschlossenen, beinharten Kriegsherrn noch widersprechen? War dies nicht Verrat? Waren die wenigen Senatoren, die gegen den Irakkrieg votierten, nicht schlechte Amerikaner? Und in der Tat waren die Motive für den Slogan überwiegend innenpolitisch, die fatalen Folgen allerdings mehrheitlich außenpolitisch, ja weltpolitisch. Und hier rächte sich wieder einmal, dass die US-Außenpolitik nur allzu oft ein Reflex der Innenpolitik ist. Meine Damen und Herren, Sprache ist auch dann Politik, wenn sie nur aus der Aneinanderreihung abstrakter Klischees besteht und daher nichts mehr bewegen kann und nur noch Langeweile verbreitet. Von einem Politiker erwartet man, dass er Politik macht. Spricht er eine abgeschabte, leere Sprache, mit der man politisch nichts mehr bewegen kann, so bleibt er Politiker, jedoch ein belangloser, entbehrlicher. Das war das Thema der Kavalleriepferde beim Hornsignal des Buchs, das ich vor 17 Jahren bei Suhrkamp veröffentlicht habe. Es war nebenbei der Versuch einer politischen Kritik der politischen Sprache. Etwas, was in Deutschland gar nicht üblich ist. Einer hat es einmal probiert, vor 200 Jahren, das war Karl Gustav Jochmann, ein Zeitgenosse Goethes. Seither ist Sprachkritik in Deutschland fast immer ästhetische, manchmal auch grammatikalische, aber jedenfalls nicht politische Sprachkritik. Kritik. Inzwischen, meine Damen und Herren, treibt mich etwas anderes um, nämlich wie Ideologien sich in Sprache niederschlagen, sich dort festsetzen und Sprache auch verändern können. Plötzlich tauchen neue Wörter auf, klingen modern und werden zur Mode. Oder alte Wörter, die schon manche Wandlung hinter sich haben, bekommen einen neuen Sinn. Warum gab es noch 1970 keine Leistungsträger, wohl aber 20 Jahre später? Hat je ein Mensch eine Leistung getragen? Oder doch wohl erbracht oder vielleicht vollbracht. Und ist nicht schon das Wort Leistungsträger ein Hinweis darauf, dass hier jemand etwas absichtlich erfunden hat? Weil es ja niemanden gibt, der Leistung trägt. Warum ist von Leistungsträgern immer nur die Rede, wenn die Steuern für Gutverdiener gesenkt werden sollen? Warum sind Frauen und Männer, die zwar hart arbeiten, aber wenig verdienen, keine Leistungsträger? Geht es hier überhaupt um Leistung oder nur um finanziellen Erfolg? Oder geht es gar darum, den Unterschied zwischen Leistung und Erfolg zu verwischen? Beide gleichzusetzen. Und welche Interessen stecken hinter einer solchen offenkundigen Wortschöpfung? Oder warum ist plötzlich wieder von bürgerlichen Parteien die Rede? Wenn die Soldaten der Bundeswehr Bürger in Uniform sind, warum sind sie dann, wenn sie ihren Dienst hinter sich haben, nicht einfach Bürger in Zivil? Oder genauer, warum sind da nur einige, die sich in bestimmten Parteien betätigen oder sie wenigstens wählen, Bürger und bürgerlich, die anderen aber nicht. Wer dieser Frage nachgeht, muss 200 Jahre zurückgehen, bis er feststellt, dass die Deutschen für den Citoyen der Französischen Revolution nur dasselbe Wort hatten, mit dem sie auch den Bourgeois ins Deutsche übersetzt hatten, nämlich Bürger. Und seitdem versuchen deutsche Bourgeois, dieses überforderte Wort so zu deuten, dass nur der Bourgeois ein richtiger Citoyen sein kann. Und so kommt es dann zu den bürgerlichen Parteien. Das war schon so im späten 19. Jahrhundert, der Weimarer Republik. Und warum ist es eigentlich heute wieder so, nach einer Pause von etwa 30 Jahren? Was bedeutet es, dass wir, wann immer eine Steuer erhöht wird, in der Zeitung lesen, der Finanzminister habe wieder einmal den Bürgern in die Tasche gegriffen? Tut das denn nicht nur ein Taschendieb? Soll da, ohne dass wir es merken, die Vorstellung der radikalsten Marktradikalen untergejubelt werden, nämlich Steuern seien Diebstahl des gierigen, gefräßigen Staates an seinen hilflosen Bürgern? Was ist eigentlich ein Gutmensch? Das hat es noch nicht gegeben. Als ich unter Willy Brandt dienen durfte. Warum gibt es ihn heute, den Gutmenschen? Waren wir bisher nicht der Meinung, ein guter Mensch sei ein Ehrentitel, den wir nur ganz wenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zuerkennen? Warum ist nun ein Gutmensch ein Schimpfwort geworden? Was ist der Unterschied zwischen einem Gutmenschen und einem guten Menschen? Oder dürfen wir von guten Menschen gar nicht mehr reden? Ich habe einige dieser Themen in diesem Buch, über diesem kleinen Wörterbuch, etwas genauer noch angepackt. Aber Sie merken, wie hier eine Ideologie sich sprachlich ausdrückt. Nämlich die Ideologie, dass jeder nur für sich selber sorgen muss, dann ist für alle gesorgt. Und wer nicht so handelt, der ist eben ein Gutmensch. Solche Fragen haben mich dazu gebracht, ein kleines Wörterbuch zum öffentlichen Sprachgebrauch zu versuchen. Natürlich ist dies mit seinen 47 Wörtern ein sehr kleines, winziges Wörterbuch. Und da fehlt vieles. Es fehlt viel mehr, als da abgehandelt wird. Aber es ging mir um unseren Umgang mit Sprache. Wie kommen wir dazu, Wörter nicht mehr nachzuplappern, sondern zu fragen, was sie von Hause aus bedeuten, wie sie verwendet und missbraucht werden und was damit bezweckt wird. Wie sensibilisieren wir die Citoyenne und den Citoyen gegen Manipulation durch Sprache? Aber meine Damen und Herren, ganz zufrieden war ich nicht mit diesem Wörterbuch. Ich habe die Neigung, immer wenn ich ein Buch fertig habe, zuerst einmal festzustellen, dass es eigentlich nichts taugt. Ich brauche dann relativ lang, bis ich mich wieder damit versöhnt habe. Es fehlte eine wissenschaftlich vertretbare Theorie, die diese 47 Analysen hätte verbinden können. Da mühte sich also offenbar ein Germanist, der 6 Jahrzehnte mehr oder weniger direkt Politik gemacht hatte, und er versuchte wieder einmal eine politische Kritik der politischen Sprache, was wie gesagt in Deutschland nicht üblich ist. Nun fiel mir allerdings vor wenigen Wochen ein Buch in die Hände, das mir weitergeholfen hat. Man kann also auch mit 83 noch was dazulernen. Es ist wohl nicht die Antwort auf meine Frage, aber doch eine wichtige Hilfe, ein großer Schritt vorwärts in dem Bemühen, Sprache als Politik zu verstehen. Das Buch stammt von einem Autor und einer Autorin. Der Autor heißt George Lakoff und ist Amerikaner. Die Autorin heißt Elisabeth Wehling und ist Deutsche. Titel des Buchs: Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Es ist zuerst 2008 dann, 2009 in einer zweiten aktualisierten Auflage beim Karl Auer Verlag erschienen. Da ist also schon im Titel vom Gehirn die Rede. Und in der Tat wird da auf eine Gehirnforschung zurückgegriffen, von der ich rein nichts verstehe und die mich auch nicht wirklich interessiert. Ich finde aber, dass die Methode und die Theorie der beiden Autoren auch dem einleuchten können, der Geisteswissenschaften nicht gerne zum Anhängsel der Gehirnforschung machen lässt. Umso mehr ist das Buch denen zu empfehlen, die von Gehirnforschung etwas verstehen und ihr auch noch mehr zutrauen als ich. Der Ausgangspunkt der beiden ist ziemlich konventionell. Es ist der metaphorische Charakter von Sprache. Wir reden, ohne es zu bemerken, in Metaphern solchen, die wir noch als solche erkennen, aber noch mehr in solchen, die wir nicht mehr als Metaphern wahrnehmen. Ich glaube, es war immerhin Jean-Paul vor gut 200 Jahren, der einmal sagte, die Sprache sei ein Friedhof verblichener Metaphern. Wenn ich jemanden einen aufrechten Menschen nenne, dann ist mir meist nicht klar, dass dies mit dem aufrechten Gang zu tun hat. Und wenn ich etwas begreife, dann ist mir sicher nicht gegenwärtig, dass das Begreifen einmal eine körperliche Tätigkeit war. Wenn wir einen Menschen warmherzig nennen, meinen wir sicher nicht, dass er eine höhere Körpertemperatur hat als andere. Auf dem Schoß oder im Arm der Mutter war es warm. Und da heißt uns ein warmherziger Mensch lieber als ein kaltherziger. Auch wenn die Metapher als solche verblasst, bleibt unsere Reaktion eindeutig. Sie ist im einen Fall positiv, im anderen negativ. Warmherzig ist positiv und wer lässt sich schon gerne soziale Kälte attestieren? Die Wirklichkeit an sich, dann geht es ins Philosophische, aber ganz kurz nur. Und da sind sich die beiden Autoren einig mit Immanuel Kant. Die Wirklichkeit an sich ist uns nicht zugänglich. Wir suchen ihr näher zu kommen durch Sprache, das heißt durch Metaphern. Und je nachdem, mit welcher Metapher wir die Wirklichkeit deuten, kommen wir zu verschiedenen Schlüssen und dann auch zu verschiedenem Handeln. Für das, was wir Moral nennen, kennen die Autoren 2 Dutzend Metaphern. Etwa das Schreiten entlang einem klar abgegrenzten Weg, dann kann man vom rechten Weg abkommen, einen Fehltritt machen, eine Grenze überschreiten und so fort. Es gibt auch die Metapher der Buchführung. Dann geht es um Rückzahlung. Wer das Leben eines anderen zerstört, soll selbst sterben. Oder allgemeiner, wer das Recht bricht, soll dafür zahlen, sei es in Geld, sei es im Entzug der Freiheit. Aus solchen Metaphern, ich bleibe immer noch in diesem Buch, können sich sogenannte Frames bilden. Frame wird deutsch übersetzt mit Rahmen, Gerüst, Tragwerk. Frame ist also ein Gedankengerüst, in welchem ein Wort das andere stützt und alle zusammen eine in sich geschlossene, stimmige Sicht der Welt ergeben? Wenn sich solche Ideengeflechte, man kann auch sagen ideologische Versatzstücke, einmal im Kopf festgesetzt haben, stoßen sie alle Fakten ab, sobald diese nicht in diese Frame passen, ihm widersprechen. Oder wenn die Fakten, auch wenn die Fakten niemand anzweifelt. Wenn sich einmal das marktradikale Dogma, darüber werden wir vielleicht morgen noch sprechen, dass der Markt immer klüger ist als die Politik, und das haben wir nun 20 Jahre lang gehört, wenn sich dieses Frame in die Köpfe eingeprägt hat und alle gegenteiligen Frames verdrängt hat, haben Fakten, die das Gegenteil bezeugen oder beweisen, keine Chance. Auch nicht das Faktum, dass es jetzt überall die Politik war, welche in den letzten 2 Jahren die Märkte retten musste und nicht umgekehrt. Erst wenn es gelingt, Frames zu schaffen und zu etablieren, in die diese neuen Fakten passen, werden sie wahrgenommen und damit auch zu Argumenten. Ganz aktuell, für mich ist dies übrigens die einzige plausible Antwort auf die Frage, warum in Deutschland ausgerechnet die Partei von der Krise profitiert hat, deren Ideologie der Deregulierung und Privatisierung in die Krise geführt hat. Dass Fakten nicht rezipiert werden, solange sie nicht in die dominanten Frames passen, erklärt auch, warum Ideologien ihre faktische Widerlegung überleben können. Sie können es so lange, bis sich neue Frames gebildet und durchgesetzt haben. Und das kann dauern. Es hat auch keinen Sinn, gegen solche Frames direkt zu polemisieren, denn dazu muss man sie ja wiederholen. Und sogar der Versuch, sie zu widerlegen, stärkt sie, hämmert sie noch mehr ein, solange kein anderes Frame angeboten, begründet und dann aber auch unermüdlich wiederholt wird. Tiefsitzende Frames können sehr wohl dazu führen, dass Wähler einer Partei oder einem Kandidaten ihre Stimme geben, deren Absichten und Forderungen sie ablehnen. Das war so, und das zeigen die beiden Autoren, bei Ronald Reagan in seinem ersten Wahlkampf. Reagan blieb in der Sprache immer sehr vage, und was an konkreten Absichten erkennbar wurde, war gar nicht populär, aber er feierte unentwegt die Werte, die zu den Frames der meisten Amerikaner passten und sie bestätigt. Ganz ähnlich hat es übrigens Bush auch gemacht. Frames, also Gedankengerüste, Sinnzusammenhänge, sind immer wertend, wertbezogen. Ja, ihre Funktion sind Wertungen. Daher ist etwa das Frame, die Märkte sind immer klüger als die Politik, nur zu überwinden, wenn die Politik selbst mit Werten verbunden wird, etwa mit Verantwortung, mit Empathie, mit Gerechtigkeit, mit Solidarität, ja, sogar mit dem, was eigentlich die Märkte in dieser Ideologie liefern sollten, nämlich mit Freiheit. Lakoff und Wehling glauben nachweisen zu können, dass in den USA die Republikaner über Jahrzehnte solche sprachlichen Frames geschaffen und über die Medien propagiert haben, während die Demokraten nach deren Meinung dies gar nicht bemerkt hätten. Bis Obama seine eigenen Frames gesetzt habe. Und das hat er nun wirklich bewusst getan. Obama hat ein erstaunlich intensives Verhältnis zur Sprache, ein intensiveres als irgendein amerikanischer Präsident vor ihm. Eine ähnliche Untersuchung auch für Deutschland wäre sicher der Mühe wert. Was die Sozialdemokraten im letzten Wahlkampf an Forderungen und Absichten hören ließen, war wahrscheinlich näher an den Bedürfnissen und Wünschen der Deutschen als die Forderungen der FDP. Aber es fehlte der wertbezogene Rahmen, der Werterahmen, in den die Wähler dies alles hätten einordnen können. Die FDP appellierte unverdrossen an die Frames, die sich in der marktradikalen Epoche durchgesetzt und festgesetzt hatten. Die Fakten der Banken- und Finanzkrise spielten daher, übrigens im gesamten Wahlkampf, nur eine untergeordnete Rolle. Es ging auch durch Mithilfe der Medien nicht mehr darum, wer Billionen von Euros verbrannt hatte, sondern um die Schulden, die Politiker hatten machen müssen, um die Märkte zu retten. Die öffentliche Aufmerksamkeit galt schon im Herbst 2009. Nicht mehr den Bankern, die intellektuell und moralisch überfordert nicht mehr gewusst hatten, was sie in ihren Tresoren hatten, sondern sie galt den Politikern, die nun vor einem Berg von Schulden standen, ja diesen Berg zu verantworten hatten. Das Frame, die Märkte sind immer klüger als die Politik, hatte seine Widerlegung glänzend überlebt. Die Fakten, die niemand bestreiten konnte, waren gar nicht angekommen. Oder doch nur bei denen, die sich schon vorher den marktradikalen Frames widersetzt hatten. Die ideologischen Versatzstücke waren stärker als die Fakten. Meine Damen und Herren, dass dies alles nicht reiner Zufall war, ist auch ein bisschen mitgeholfen wurde, zeigt mir ein Beitrag, den ich fast historisch nennen möchte. Ein Beitrag in der FAZ vom 1. September, also vor etwa 8 Wochen. Er stammt von einem Herrn Barbier, Präsident der Ludwig-Erhard-Stiftung. Die Überschrift dieses Beitrags lautet 6 Billionen Euro. Nun, wer von Billionen, also Tausenden von Milliarden, hört, denkt im Jahr 2009 unwillkürlich an das, was die Banker angestellt haben. Waren es 2 Billionen oder 3 oder 4? Und wie kommt dieser Mann nun auf 6? Weil er etwas ganz anderes meint. Nicht die Schulden der öffentlichen Haushalte in Deutschland, die sind noch längst nicht bei 6 Billionen, Barbier meint, ich zitiere, die verdeckte, im Jargon der Fachleute meist implizit genannte Nachhaltigkeitslücke. Er beruft sich dabei auf eine andere befreundete Stiftung namens Marktwirtschaft. Deren Experten haben also in den öffentlichen Haushalten eine Nachhaltigkeitslücke von 6 Billionen Euro entdeckt. Was dies ist, woraus diese Lücke bestehen soll, erfahren wir in diesem Beitrag nicht. Sie muss wohl die Staatsverschuldung plus X plus Y sein. Nun, diese Staatsverschuldung, so klagt Barbier, und damit hat er natürlich recht, habe sich in den letzten Jahren dramatisch erhöht. Sie habe 2008 66% des Sozialprodukts betragen. Jetzt laufe sie langsam auf 82% zu. Aber warum? Zitat: Nun mögen die Regierenden einwenden, die Finanzkrise habe den Staat in diese Dimension der Defizite getrieben. Zitat Ende. Aber Barbier lässt natürlich diesen Einwand nicht gelten. Seine Gegenargumentation gipfelt in folgendem Satz: Der ökonomisch und moralisch erschreckende Teil der Vorbelastung der Zukunft, also der Schulden, geht auf politisches Kalkül im Wettbewerb der noch Koalitionäre, also Union und SPD, zurück. Es ist ein Kalkül, das wenig mit der Sorge um das gemeine Wohl, aber viel mit der Taktik des Machterhalts und des Machtgewinns zu tun hat. Zitat Ende. Schuld an der rapide steigenden Staatsverschuldung sind also nicht die Banker, die nicht mehr wussten, was sie eigentlich mit Milliardenbeträgen eingekauft hatten, sondern die Politiker, für die das gemeine Wohl nichts bedeutet und die sinnlos Geld vergeuden, Wohltaten verteilen, nur um Macht zu gewinnen und Macht zu erhalten. Und Barbier muss dabei natürlich die beiden großen Parteien auch karikieren, welche doch wohl am Erfolg der zweiten deutschen Demokratie nicht ganz unschuldig sind. Ich habe diesen Artikel zitiert, der eingerahmt in der FAZ zu lesen war, weil er auf eine dreiste Art das Frame "Der Markt ist immer klüger als die Politik" bestätigen will. Man könnte hinzufügen, je mehr die Märkte versagen, desto unbarmherziger muss auf die Politik eingeschlagen werden. Kein Wort darüber, dass Steinbrück mitten in seiner Konsolidierungspolitik gezwungen war, unvorstellbare Beträge zur Rettung von Banken bereitzustellen. Die Politiker, denen es gelungen ist, den Kollaps zu verhindern, haben nicht nur ökonomisch, sie haben auch moralisch versagt. Und Barbier kündigt gleich eine neue Waffe der Marktradikalen gegen die Politik an. Das ist die Nachhaltigkeitslücke, die sich wie die Staatsverschuldung zwar nicht mit neuen Staatsausgaben, wohl aber ohne weiteres mit massiven Steuersenkungen verträgt. Meine Damen und Herren, Politik ist in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, demokratische Politik. Politiker, die Verantwortung tragen und trugen, sind demokratische Politiker. Wer in jedem Fall nachweisen will, dass die Märkte immer klüger sind als die Politik, auch wenn die Fakten das Gegenteil zeigen, muss, ob er will oder nicht, die demokratische Politik treffen. Barbier fällt sein moralisches Urteil über demokratische Politik. Und jetzt, ich weiß, was ich sage, er nähert sich im Ton dabei dem, was zu Beginn der 30er Jahre in der Hugenberg-Presse zu lesen war. Im Jahr 2009 kamen, und das ist nicht außergewöhnlich, zwei Dinge zusammen: die Beständigkeit der Frames, der Werterahmen, der ideologischen Versatzstücke, die unsere Aufnahmefähigkeit bestimmen und begrenzen, und ein finanziell unterfüttertes Interesse von Stiftungen und Medienherrschern, eben diese Denkrahmen, diese Gedankengerüste, diese Ideologiefetzen zu erhalten und in den Köpfen zu festigen, koste es an Wahrhaftigkeit, was es wolle. Am Beispiel des Barbier-Aufsatzes lässt sich nachweisen, dass darunter nicht nur das innerdemokratische Kräftespiel verzerrt, sondern die Demokratie selbst diskreditiert wird. Dass die Märkte immer klüger seien als die Politik, ist eine Behauptung, die sich mit Demokratie schlicht nicht verträgt. Denn sie suggeriert die Herrschaft der Ökonomie über den demokratischen Souverän und die Leute, an die er seine Macht delegiert. Das gilt übrigens auch für ein anderes Versatzstück derselben Ideologie: je schwächer der Staat, desto freier der Bürger. Abgesehen davon, dass die Lebenswirklichkeit Lateinamerikas oder Afrikas eher das Gegenteil beweist, Demokratie ist zuerst einmal eine Staatsform. Man kann nicht den Staat abbauen, ohne die Demokratie mit zu dezimieren. Wenn eine Gemeinde die Gegenstände der Kommunalpolitik von der Wasserversorgung bis zum Nahverkehr privatisiert, wird kommunale Demokratie schließlich gegenstandslos. Sie hat keinen Gegenstand mehr. Wenn es wahr ist, dass ideologisch gefärbte Denkgerüste, Frames, sogar offenkundigen und unbestreitbaren Fakten trotzen können, dann haben wir allen Grund, diese Gedankengebäude daraufhin zu untersuchen, ob sie eigentlich demokratietauglich sind, ob Demokraten auf Dauer in diesen Gedankengebäuden wohnen können. Dankeschön.